Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich glaube so leicht, wie in diesem Podcast hat es mir Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, noch nie gemacht. Das ist ein Bild, das würde selbst, ich glaube, würde es jeder erkennen, was es ist? Ja, jeder.
Also ja, jeder aus unserem Kulturkreis, also jeder aus dem christlich-jüdischen Kulturkreis, glaube ich, würde das schon erkennen, europäisch, amerikanisch. Aber ob in Indonesien, Japan?
Ja, vielleicht nicht, aber bei uns ja. Also die große Frage und die Frage, die ich mir sofort gestellt habe, ist, hatte ich ein Bild von Adam und Eva im Kopf? Ja, hatte ich. Hatte ich ein Bild von Adam und Eva so im Kopf wie hier? Nein, hatte ich nicht. Also, man sieht Adam und Eva offensichtlich im Paradies, noch im Paradies. Man sieht sie vor einem Baum stehen. Aus der Baumkrone heraus schlängelt sich die Schlange und hat offensichtlich hat noch mal einen Apfel natürlich in den, wie hat man das, im Maul heißt es bei der Schlange, ne? Zwischen den Lippen sind das und ein Apfel hat aber Eva auch schon in der Hand und gibt ihn Adam. Die beiden tragen, und darüber können wir jetzt auch gleich wieder sprechen, das sogenannte Adamskostüm, lieber Alexander. Aber wieso heißt es nicht das Eva-Kostüm? Darüber werden wir, also Adam hat eine Art, ja, es sind so ein paar Blätter. Adam sitzt und hat ein paar Blätter vor seinem Geschlechtsteil. Eva steht und hat, nee, Eva hat gar nichts. Evas Geschlechtsteil wird nur verdeckt durch die Blätter, die von dem Apfel abstehen. Ansonsten hat sie und hat Adam auch schon einen Apfel gegessen und deshalb, warte mal, wird das auch gar nicht verdeckt. Jetzt bin ich ja auf jeden Fall. Steht Eva da und gibt ihm einen Apfel. Adam hält so den rechten Arm hoch und mit so einem Zeigefinger so, kriege ich noch einen, ich weiß es nicht. Daneben sitzt ein Vogel, eine Taube, daneben sitzt eine Ziege. Ja, und die beiden sehen jetzt, wie soll ich mal sagen, Eva sieht sehr, sehr kräftig aus. Also für einen Moment hätte ich gedacht, dass Eva auch ein Mann ist, aber dann sieht man die Brüste und weiß es, aber sie hat irgendwie eine sehr, 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 sehr kräftige Oberarme, also nicht kräftig im Sinne von dick, sondern muskulös. Ja, und das ist das ganze Bild. Adam und Eva. Muss sich vorstellen, ihr Oberarm?
Ihr Oberarm ist vollkommen out of proportion. Der ist ja...
Genau. Kopf ist viel zu klein für den Rest des Körpers. Und insgesamt ist es ja kein schönes Bild, das so den Ursprung der Menschheit, denn dass die beiden Urmenschen sind,
Ja. Naja, ausgesucht habe ich es natürlich, weil wir letzte Woche uns über Geschlecht, über Gender, Geschlecht und Stereotypen unterhalten haben beim Bruce Naumann. Und jetzt habe ich gedacht, nehme ich mal das Urbild, von dem ich sagen muss, dass mich das als Kind schon irgendwie, also da brauchte ich keine feministische Mutter, um zu wissen, irgendwas funktioniert nicht so ganz. Also die Geschichte in der Bibel funktioniert ja die Schlange. Dem man ja Weisheit, aber auch Fieses zuerkennt, symbolisch, überredet Eva, dass sie den Adam überredet, von dem Baum der Erkenntnis, von den Äpfeln dieses Baumes der Erkenntnis zu speisen, weil dann die Erkenntnis folgt. Als Jugendlicher fand ich immer interessant, das ist eine fantastisch schöne Parabel, dass der Moment der Erkenntnis, das als Kind, als Teenager fällt einem auf, wenn man das Kindersein verlässt, das ist diese Unschuld. Das ist nicht die Ahnungslosigkeit, aber es ist die Unschuld. Und dann kommen wahnsinnig viele Erkenntnisse. Und tatsächlich ist ja so, eine der Erkenntnisse ist, nackt rumrennen geht nicht mehr. Also Kinder, die noch mühelos nackt rumrennen, sobald sie ihrer selber gewahr werden und auch dann irgendwie Sexualität mit reinspielt, die brauchen drei Lagen Badehose, wie wir letzte Woche schon festgestellt haben. Das heißt, diese Analogie des einzelnen Menschen auf die Menschheitsgeschichte, die fand ich interessant. Wo ich keine Analogie sah und das auch, dass ich ungerecht fand, warum ist die Eva schuld da dran? Weil wie dämlich ist denn der Adam das? Und vielleicht ist das so ein Urgrund, wo man sagt, als Feminist fragt man sich, wozu dienen denn solche Geschichten? Wer hat die erfunden? Und warum zeigt hier jemand mit dem Zeigefinger auf jemanden, der schuld ist an irgendwas, so vollkommen ohne Not?
Also, aber das ist so lustig, weil diese Frage habe ich mir bisher auch nicht gestellt. Für mich wer ist denn da schuld? Also Adam, Eva sagt und so, Adam, nimm den Apfel und Adam isst ihn. So ist es immer im Leben, ne? Der eine, wie sagt man immer seinen Kindern, und wenn XY sagt, spring von der Brücke, springst du da von der Brücke? Nee, du springst nur von der Brücke, weil du dich selbst entscheidest. Wenn du selber, genau. Und so ein bisschen ist es ja sozusagen das, und da muss man ja auch sagen, an sich Erkenntnis zu gewinnen, das ist ja diese Neugier, die die Menschen immer umtreibt. Und wenn es diese Neugier nicht geben würde, wer weiß, wo wir dann wären, vielleicht noch in diesem Zustand. Aber du musst erstmal sagen, dieses Bild, wer hat das gemalt? Adam und Eva, sicherlich eines der Motive, die sehr, 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 sehr häufig.
Ich würde sagen, nach der Kreuzigung ist das im christlichen Repertoire eines der meistgemalten Sachen, zumindest in der neueren. Der Maler heißt Corneliusson van Haarlem, Lebensdaten 1562 bis 1638, also zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts bis erste Hälfte 17. Das Bild ist Adam und Eva, heißt Adam und Eva, wird datiert auf ungefähr 1622. Es ist kein kleines Bild, es ist 87 Zentimeter hoch. Der hat das in mehrfacher Form gemalt und ein paar Dinge sind ganz auffällig für den Kunden. Historiker ist ganz lustig. Der Adam sitzt in einer Pose da, die man natürlich jetzt mal direkt lesen kann. Er zeigt nach oben und erklärt ihr irgendwas, sagt irgendwas. Und natürlich der unbedarfte Mensch deutet, das ist der zeigt nach oben zu Gott, weil Gott sowieso immer irgendwo oben ist und sagt, aber er hat es verboten. Für den Kunsthistoriker ist es eine 1A-Adaption eines Motivs, was aus der griechischen Antike kommt, nämlich das ist der olympische Zeus, wie er in Delphi im Olympiatempel saß. Und damals saß er ungefähr so, wie er hier da sitzt. Und die Hand war an einer Lanze, an einem Stab mit, war eine Lanze, glaube ich, ein Speer. Entschuldigung, Speer, nicht Lanze. Der hielt sich am Speer und die linke Hand hielt, jetzt muss ich kurz überlegen, da war immer noch ein Adler mit dem Spiel. Was hat die linke Hand gehabt? Die hat irgendwie auch so, also der will sagen, dieser Adam ist modelliert am olympischen Zeus. Und das hat damals jeder wiedererkannt. Und ich frage mich, was will er uns denn damit sagen? Für die Eva gibt es kein Vorbild, weil bis eigentlich ins 16. Jahrhundert dann wurden nackte Frauen nicht gemalt. Also der Dürer hat damit angefangen.
Ah, interessant.
Männer waren immer
nackte Frauen. Das ist ja interessant. Das ist ja dann, und da hat sich das ja im Laufe der Jahrhunderte umgekehrt, oder?
Ja, also, naja, in der griechischen und römischen Antike, also, ja, es gab auch in der griechischen Antike, die Aphrodite wurde gern, aber das bevorzugte, das statistisch überwiegende Aktbild war ein Männerbild und da waren Götter dabei, da waren Menschen dabei. Es war noch unter Napoleon so, dass er es nicht komisch fand, dass Canova ihn, also Napoleon 1806/7/8, irgendwie ist in dieser Größenordnung, als olympischen Zeus nackt abgebildet. Will heißen, der hat den Kopf von Napoleon auf einen wohlgebauten Männerkörper gebaut. Also das gerade so die Grenze. Danach endet mit der Liebe zur griechischen Antike auch die Liebe zu diesen Darstellungsformen von Männern. Und die Eva ist der Grund, warum man nackte Frauen überhaupt malen hat müssen. Und das beginnt, also der Dürer macht das recht ausgreifend. Also das beginnt ungefähr im frühen 16. Jahrhundert.
Und sag mal, ist das der Grund dafür, dass diese Eva, dass der Körper dieser Eva so unbeholfen gemalt ist? Also wo man denkt, das passt alles nicht zusammen. Die Proportionen stimmen nicht. Der Kopf ist einfach, es wirkt fast so ein bisschen lieblos,
ja,
wie die Eva gemalt ist.
Ihr Unterarm, das ist ja ein muskulöser, also diese Eva ist eine Diskuswerferin, würde ich mal sagen. Naja, relativ klar, es gibt keine Modelle für die Eva. Der Dürer schnappt sich ein Modell, die sich hinstellen soll. Die sind, bei Dürer haben sie alle tatsächlich auch noch irgendwelche Blätter vor dem Geschlecht. Und die Eva ist meistens tatsächlich was tragend oder haltend dargestellt. Der Adam meistens zeigend, also diese Geste des, aber er hat doch gesagt, wir sollen nicht, die hält sich dadurch. Mhm. Aber der Cornelis konnte sich hier kaum an Vorbildern bedienen, jedenfalls nicht an Antiken, und deswegen hat er den Job so schlecht gemacht. Also wenn du den Rücken, den geradezu Buckel von ihr anguckst, ihren massiven Hals, also
diese irre lange Haare, weißt du, die so ein bisschen strähnig darunter hängen. Aber muss man dann nicht sagen, wenn man über Kunst spricht, das ist so schlecht, das kann keine Kunst sein, das ist so schlecht gemalt.
Naja, uns interessieren natürlich bestimmt, also das ist ja mein stetes Reden, dass man in einem Museum nicht immer nur ausschließlich die allererste Sahne haben muss, damit man überhaupt historisch weiß, wo sich die ganz, also du kannst ja nichts, was genial finden, wenn du nicht weißt, was das Schlechte dieser Zeit ist meiner Ansicht nach. Dieses Bild ist aber insofern schon interessant als die Art und Weise, also dass er bei der Eva nicht so richtig gepunktet hat, finde ich jetzt nicht so schlimm. Interessant ist für mich tatsächlich die Art und Weise, wie die sich da unterhalten. Denn das ist schon ein bisschen neuartig. Die beiden sind schon eher Verbündete hier. Also die sind, das hast du ja angesprochen, ne? Wer von der Brücke springst du ja auch nicht alleine. Das heißt also, die machen das hier schon zusammen.
Ja, und fertig, sehr offensichtlich hat ja der Ader schon einen Apfel gegessen. Ne, da ist ja sozusagen, diese Blätter sind da in praktisch auf seine Beine gefallen. Stimmt, dann sagt er vielleicht, jetzt habe ich schon einen gegessen, aber wir sollen doch nicht, ach komm, nimm noch einen und die Schlange kommt schon mit dem dritten um die Ecke.
Genau.
Aber du hast eben etwas ganz Interessantes gesagt, dass man muss in einem Museum auch schlechte Bilder zeigen, damit man erkennt, was gute Bilder sind, was sehr total. Das heißt, man müsste auch in einem Konzertsaal schlechte Musik aufführen, die vielleicht gar nicht aufgeführt werden kann, damit man erkennt, wie großartig Beethoven und Mozart sind?
Also ich würde mal im Konzertsaal sagen, da bist du ja für 2 Stunden und deine Zeit ist bemessen, da würde ich jetzt nichts Schlechtes. Wir zeigen auch nichts Schlechtes, aber wir sind ja, bei uns gehst du durch die Galerien und damit du Vergleichen sehen kannst, musst du auch ein bisschen sehen, was denn so Standard war. Ich würde jetzt mal sagen, was Schlechtes zeigen wir nicht und so schlecht ist dieses Bild jetzt auch nicht, bloß weil, das ist ja ganz interessant, hier können wir uns eben tatsächlich mal vorstellen, wie schwierig das im Anfang war, weibliche Aktfiguren zu zeichnen und dann zu malen, weil man es nicht konnte, weil man keine Folie. Also dieses Bild ist ein schönes Beispiel darauf, dass Kunst auf Kunst aufbaut. Also jetzt müsste man sagen, nach Dürer hätte man so schlecht gar nicht mehr malen dürfen, aber der kannte halt vielleicht den Dürer gar nicht. Das ist, das ist ziemlich genau zur Dürerzeit, sehe ich jetzt gerade. Also ich weiß nicht, wann Adam und Eva zuerst ein Thema bei Dürer waren, aber ich würde sagen, so im Bereich der 6 Jahre davor. Also der kannte den einfach nicht, der hat das Genie nicht erlebt. Der hat sich hier beholfen, hat dann eben diese Frau, mit einem Mann mit Brüsten aber und kraftvollen Oberarmen und einer etwas aus den Fugen geratenen Schulter. Aber die Frau selber hat ein sehr nettes Profil, die wirkt freundlich, die beiden wirken auch wie ein nettes Paar. Also man kann schon das Vertraute des ersten Menschenpaares in dem Bild sehen und das finde ich, das macht das wieder gut.
Und sie werden ja beide übrigens dann auch gleich groß, ne? Also Stichwort gleichberechtigt.
Ja, ja.
Da ist ja nicht der große, starke Mann gegen die arme, kleine Frau, sondern die sind vergleichbar. Die sind vielleicht sogar vom Gewicht vergleichbar.
Das wäre ja auch biblisch korrekt, denn die Eva ist ja aus der Seite Adams genommen worden, laut Bibel. Auch das muss ich meine Mutter, die sich immer furchtbar aufgeregt hat über die Tatsache, dass Eva Adam entspringt. Es gab ja eine Frau davor, die Lilith, die aus der Bibel gestrichen wurde, die ist dann gelandet, ich weiß nicht, ob in den Apokryphen oder in irgendwelchen Seitenerzählungen, die Lilith, die präexistierte und die hatte keine Lust, sich zum einen unter Adam zu leben beim Geschlechtsakt und zum anderen schon gar nicht irgendwie von ihm hergeleitet zu werden. Die war gleichberechtigt. Und die Lilith ist in den Rang so einer prototypischen ersten Menschenfrau mit feministischem Hintergrund. Und die Eva nicht. Das konnte aber zu den Zeiten im 17. Jahrhundert niemand wissen. Ich weiß nicht, wie sehr die Lilith da bekannt war. Aber das, wenn sie aus der Seite Adams genommen wurde, also sprich aus der einen Hälfte, das wurde irgendwie relativ fehl übersetzt mit Rippe. Gemeint ist die Hälfte. Also, dass ein Mensch aus einer Rippe geschnitten wird, das hat nie jemand gemeint. Sie ist die andere Hälfte von Adam, also der wurde halbiert und wurde dann zu Eva. Aber er präexistierte, was natürlich im feministischen Kontext, das wollen wir eigentlich nicht hören.
Aber das ist ganz gut natürlich damit dargestellt, weil es gibt schon Ähnlichkeiten. Man kann sich schon vorstellen, also man sieht schon, dass die beiden tatsächlich miteinander was zu tun haben. Was machen die Ziege und die Taube? Ist es eine Taube? Was machen die Ziege und die Taube auf dem Bild? Die stehen einfach nur für das Paradies sozusagen als
Tiere ja,
im Paradiesleben.
Nein. Interessanterweise ist auch noch rechts eine Kröte.
Wo ist eine Kröte?
Rechts unten, wenn du
ganz klein
runterguckst. Also
keine Kröte.
Fangen wir mit der Schlange an, vielleicht einfach. Also die Tiere haben tatsächlich verschiedene Symbole. Jetzt muss ich zugeben, dass bei der Ziege ich so ein bisschen keine Ahnung habe, warum sich der Van Halen entschieden hat, dass da dringend eine Ziege drin sein muss. Die Kröte, die ist tatsächlich, das ist ein Erdtier, die ist der Erde verbunden, die interessanterweise eigentlich immer der Lilith beigegeben wird. Warum die jetzt neben der Eva sitzt, jetzt müsste ich wieder zurücknehmen, sagen, da hat der noch schnell die Lilith mit untergebracht, aber vielleicht ist es auch zu sophisticated. Die Schlange, interessant. Wir haben ja im Endeffekt, ist sie ja ein bisschen mehr geparkt auf der Seite Verrat und Hinterrücks. Tatsächlich ist die Schlange aber ein Weisheitsbild, denn die Schlange hat ja die Erkenntnis und die Schlange weiß, oh ihr Menschlein, ihr könnt nicht ewig im Status dieser unbeholfenen Kindlichkeit sein, esst den Apfel und dann. Und
aber die Erkenntnis, aber die Erkenntnis kommt ja von dem Baum der Erkenntnis.
Genau.
Genau.
Aber die Schlange weiß, dass da Erkenntnis.
Die Schlange weiß,
das, genau. Die Schlange wird schon auch mal einen Apfel gegessen haben. Also die Schlange bringt die Erkenntnis in Form der verbotenen Äpfel. Die Ziege, hätte ich jetzt mal gesagt, die ist so ein bukolisches, ein ländliches Motiv. Das heißt, hier sind wir tatsächlich noch irgendwo im Paradies. Aber vielleicht, also ein Ikonograf, eine Ikonografin in unserem Hörerkreis möge mich aufklären, auch bei dem zarten Federvieh. Also es sind ja keine wilden Tiere, es sind schon gezähmte Tiere. Ich würde mal in diese Richtung die Deutung gehen und sagen, also da ist schon im Bild angelegt, die spätere, dem Paradies beginnt das harte Leben des Kultivierens und da gehört Ziege dazu, da gehört vielleicht auch die Taube dazu, aber eieiei, du hast mich da auf dem falschen.
Aber immerhin, aber man könnte, so könnte man es deuten und auf jeden Fall ist es doch ein Bild, was Gleichberechtigung symbolisiert. Ne? Man könnte sogar sagen, Eva steht. Eva guckt auf Adam runter. Ja. Eva gibt den Ton an. Adam und Eva sind ähnlich gebaut. Also da ist jetzt, kann man doch jetzt aus Gender-Gesichtspunkten nichts gegen haben.
Nee, also ich glaube, also das Bild insinuiert keinesfalls irgendwie eine Über- und Unterlegenheit. Und wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Naja, okay, wir sind über Geschlecht hergekommen und letzte Woche noch viel über Gendern. Tatsächlich geht es ja um die Relation Frau und Mann. Mann und Frau, Frau und Mann. Und die Frage, auch das ist was Interessantes. Wir versuchen ja, unsere beiden männlichen Kinder großzuziehen in einer gewissen Offenheit gegenüber der Frage von Geschlechtern. Das kannst du mal bei ab 10-Jährigen fett vergessen. Also unser kleinerer Sohn hat eine Freundin, eine Spielfreundin. Mhm. Aber ansonsten umgibt er sich nur mit Jungs. Und das ist ein ganz analoges Verhalten in der ganzen Klasse. Im Gymnasium werden die Mädchen interessanter, aber mehr als, also ich rede jetzt aus der Perspektive des Jungen, mehr als so eine Art Terra Incognita, die es irgendwie zu entdecken gilt. Und dasselbe gilt ja für die Mädchen auch, die dann sagen, also erstmal bleiben entre nous. Das heißt, für Jugendliche hat Geschlecht eine ganz wichtige Bedeutung. Das ist nämlich die erste Identifikation. Ich begreife mich als Junge, ich begreife mich als Mädchen, was natürlich die Problematik für all die, die sich weder noch begreifen, noch viel größer macht. Was ja dann vielleicht die Errungenschaft unserer Zeit ist, dass wir auch denen das einen Mythos bieten können im Leben, dass jedes Menschenkind sich identifizieren kann mit dem Geschlecht, was es ist. Mein Satz, den ich gerne mal tue und dann um die Ohren geschlagen bekomme, Geschlecht wird überschätzt, den habe ich von meiner Frau geklaut. Das Gemeine ist, meine Frau darf das sagen und ich nicht. Weil ich spreche aus der Perspektive des noch mit alter, herkömmlicher Macht ausgestatteten Mannes. Da kann ich dreimal sagen, Geschlecht wird überbewertet, dann sagen meine Kolleginnen, Direktorin, dann schau mal, wie viele Direktorinnen es gibt auf der Welt und dann sprich den Spruch nochmal. Also es kommt auf den Kontext an.
Ja, es ist natürlich auch für dich deshalb schwierig, weil du ja auch ein Mann bist. Also, weil du kannst ja nicht sagen, Geschlecht wird überbewertet und dann könnte man auch sagen, gab es schon mal eine Frau als Kunsthallendirektorin?
Nein, noch nicht. Also
Tatsächlich nicht.
Es war durchaus möglich, als ich mich beworben habe, war das Feld der Bewerberinnen schon angestiegen. Jetzt kann man sagen, in Hamburg gibt es mehrere Direktorinnen, die Barbara Plankenstein, die Tulga Bayerle, die Katrin Baumstark, Kunsthaus, das ist jetzt, Museum der Arbeit, hier sind lauter Kolleginnen. Ich glaube, Männer sind in Hamburg tatsächlich auf Direktorenposten die kleinere Anzahl. Also insofern war jetzt hier der Druck nicht allzu groß, aber die ganzen großen Museen, also das Guggenheim hat jetzt eine Direktorin. Es ist eigentlich überfällig, dass die nächsten 200 Jahre Museumsgeschichte alle Häuser nur von Frauen geleitet werden. Wenn das denn eine Rolle spielt und wenn das denn, also sage ich jetzt so, also alle Frauen sagen ja, ich als Mann sage schon wieder, wenn das denn und kriege dann eine Uhren gehauen, warum sagst du überhaupt, wenn das denn?
Interessant, sind wir jetzt nicht, ist es nicht in diesem Jahr erstmals möglich, da müsste man mal nachfragen, erstmals möglich, seinen Namen und sein Geschlecht zu ändern? Das ist doch, müssen wir mal nachfragen, das liefere ich mal eher mal nach, wie viele Menschen das eigentlich schon getan haben, weil das führt uns hier wieder zu dem, was wir vergangene Woche besprochen haben, dass diese Debatte über das Gendern ihren Höhepunkt überschritten hat, was ich auch ganz gut finde, weil zwischenzeitlich hatte man ja wirklich in bestimmten Kreisen den Eindruck, es geht eigentlich nur noch darum. Und es geht dann, und es führt ja zu so absurden Dingen, dass dann einige sagten, die Besuchenden, wo du denkst, die Besuchenden, was soll das sein? Weißt du? Oder auch, ich finde auch sowas wie die Mitarbeitende. Mitarbeitende ist doch, also als jemand, der mit Sprache arbeitet, finde ich das Wort an sich furchtbar. Und dann ist es auch falsch, weil ein Mitarbeitender ist ja nur mitarbeitend, solange er arbeitet. Wenn er da zum Beispiel das Büro verlässt, ist er nicht mehr arbeitend, dann ist er der Nachhausegehende. Und dann stellt man fest, das ist so, es ist so absurd und ich fühle mich durch Mitarbeitende, ne? Weil er sagt, wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, liebe Mitarbeitende, dann würde ich will nicht sagen, ich fühle mich fast gar nicht angesprochen. Ich finde das fast unhöflich.
Du schreibst, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Genau.
Also,
ich schreibe an meine, was ich an meine Kollegen, ich schreibe einfach ihr Lieben.
aber du hast drüber nachgedacht und musst in irgendeiner Weise.
Nee, ich habe immer schon ihr Lieben geschrieben. Immer schon.
Ach, okay, das macht es natürlich einfacher für dich. Also, geh mal an die Universität und schau mal, wie weit du noch mit liebe Studentinnen kommst. Dann wirst du nicht weit kommen. Also es gibt tatsächlich die nächste Generation, zumindest in diesem Feld, hat da schon klar gemacht, wie es weitergehen wird. Also ich komme da um Studierende gar nicht rum, obwohl ich mich da auch, wie du, schon ein bisschen gegen gewehrt habe. Interessant ist natürlich, Sprache ist auch immer unscharf. Also jetzt das klingt schon fast spitzfindig, wenn man sagt, also jemand ist nur Studierend, solange er über dem Buch sitzt. Also es klingt erstmal komisch, das können wir uns darauf einigen. Die nächste Frage ist, wann wird das so in die Konvention aufgenommen und ist das womöglich der Punkt, an dem die Sprache sich am ehesten verändern wird, nämlich bei denen, die sie für sich selber nutzen. Und wenn ich dann jemanden treffe, der sagt, und ich frage, na, was machen Sie denn? Ja, ich bin Studierende. Weiß ich, wie wir miteinander weiterreden können. Ich habe es dann geklärt bekommen.
Ja, aber erster Punkt dazu, neulich von meinem Patenkind mal wieder eine Woche bei uns und da habe ich, die ist 16,5, er sagt, wie ist das bei euch in der Schule? Nee, macht keiner. Interessant, dass es an den Schulen auf dem See noch nicht so weit ist dann wie an der Uni. Und zweitens, ich stelle mir gerade vor, ich schreibe an die Leserinnen und Leser des Hamburger Abendblatts, würde ich schreiben, liebe Lesende des Abendblatts.
Das kostet also, durch bestimmten X Abonnenten.
Aber ich meine, aber liebe Lesende, das klingt so, als würde man sich lustig machen. So wie liebe Liebende. Weißt du, als würde. Also, und das führt zu einer Unschärfe in der Sprache, auch weil so viel da mitschwingt, finde ich. Deshalb, und ich glaube deshalb, es wird sich nicht, das glaube ich deshalb, also ich kann ja sein, und vielleicht fresse ich alles, was ich sage gerade in 10 Jahren, sag, meine Güte, waren wir damals komisch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das durchsetzt.
Ich glaube, in 10 Jahren werden wir wirklich erstaunt zurückgucken, ich glaube, es ist eine faire Voraussetzung, es wird sich noch viel verändern. Es wird sich noch viel verändern, weil hinter bestimmte Dinge kannst du nicht zurück. Mich interessiert ja fast ein bisschen mehr, was bedeutet das denn für mein Handeln? Also, dass ich männlicher Direktor bin, heißt ja schon mal, dass ich zum Beispiel sehr vorsichtig sein sollte bei der Auswahl von Künstlern und Künstlerinnen oder Kunstschaffenden, weil ganz klar ist, wenn ich ein Programm mache, in dem nur Männer vorkommen, dann wird mir meines Männerseins wegen zu Recht vorgeworfen, hier gibt's keine Chancengleichheit. So, das heißt, dann tue ich jetzt etwas, was noch vor 10 Jahren total verpönt war. Ich schaue schon, dass die Auswahl sehr balanciert ist, dass man mir nicht sagen kann, dass bei den Erwerbungen nur Männer vorkommen. Da jetzt vor 10 Jahren noch geil sind, wir kaufen nur Qualität. Ich hatte lustigerweise einen Austausch mit einem Kollegen, den ich fragte, warum, wonach habt ihr denn die Titelei eurer Ausstellung? Da kamen irgendwie Rodin und Picasso und sonst was vor und wir hatten eben, und da habe ich gefragt, wonach habt ihr denn den Namen ausgewählt? Und dann grinst er mich an, weil er die Diskussion kennt, sagte, nur nach Qualität. Und dann haben wir gesagt, na okay, wir machen von Rodin bis Teuber Arp, einen Mann, eine Frau. Und dann kam er und dachte, er könnte bei mir mal ein Tor schießen und hat gesagt, na wonach habt ihr denn ausgesucht? Und ich habe dann eiskalt zurückgegeben, nach Qualität. Also wer sagt denn, dass Picasso größer ist als Teuber Arp? Der Arp, der Kunstmarkt oder was?
Und ja, aber müsste es dann nicht so sein bei euch, dass eigentlich ihr gar nicht wissen dürftet, wenn ihr nur nach Qualität geht, ihr dürftet gar nicht wissen, wo kommt derjenige her, ist es ein Mann oder eine Frau?
Ja,
oder
ja.
Eigentlich müsste es so sein, oder?
Das geht aber natürlich.
Aber in dem Moment, wo du dir vornimmst, zu sagen, ich mache eine Ausstellung und damit jetzt die Hälfte Frau, die Hälfte Männer, da kann es sein, dass du dann sagst, oh Mist, jetzt hätte ich eigentlich noch 3 schöne Frauenporträts gehabt oder so, aber das passt nicht, weil ich muss ja genauso viele Männer haben. Und dann ist dieses Qualitätsding dann irgendwann raus.
Naja, aber das Schöne ist natürlich, man kann sich auch eine gewisse Unschärfe bewahren und jetzt kommen wir wieder zur Lässigkeit der 80er Jahre und sagen, ihr Süßen, wir wollen eine gute Ausstellung machen, aber die rote Faden, an dem ich lang bin, ich schaue mal, dass wir ausgewogen Dinge repräsentieren. Die nächste Frage ist, wer wählt denn aus, was ausgewogen ist? Jetzt kommt dann die nächste Frage mit
Diversität. Ganz genau.
Und da würde ich sagen, jetzt kommt es wieder auf die Balance an, wo man sagt, also komm, an irgendeinem Punkt geht mein Publikum nicht mit, gehe ich nicht mit. Kein Problem, keine Frage, dass wir alles abbilden wollen, aber dass es dann numerisch genau ist. Jetzt könnte man sagen, das ist sowieso nicht ausgewogen, weil jetzt ja im Endeffekt, jetzt muss erstmal überkompensiert werden. Also man muss jetzt quasi richtig, richtig drauf achten. Und da, da sehe ich, da habe ich irgendwie genügend Verantwortung von meinem Job, um zu sagen, nee, wir wollen auch nicht, dass uns einer eines Tages vorwirft, wir hätten ein nur so und so Programm gemacht aus nur so und so Political Correctness heraus. Man kann das ja auch schnell wittern. Es gibt ja Museen oder Ausstellungshäuser, die dann irgendwie das Jahr der Frau ausrufen, bloß um den nächsten eine Picasso-Ausstellung zu machen. Und Picasso haftet dieser Ruch des macho-esken, frauenkillenden Monsterkünstlers an. Dann denke ich, da hat euch euer ganzes Frauenjahr nichts genützt, wenn hinterher Picasso geschoben wird. Dann habt ihr euch ja schon. Und ich versuche lieber ein rundes Programm zu machen, das sagt, wir schweifen in alle möglichen Richtungen aus. Wir haben viele kuratierende, wir haben überwiegend kuratierende Frauen, deren Verantwortung ist es, auch ein ausgewogenes Programm in diesem Sinn mit herzustellen. Und insofern diese Vielstimmigkeit garantiert dann auch eine, ich sage jetzt nicht Ausgewogenheit, aber so eine Balance, die mir wichtig wäre.
Und damit hast du mich jetzt auf das Thema der nächsten Woche mindestens gebracht.
Oha.
Nehm dir das mit. Du hast ja gerade gesagt, man kann es auch nicht an dem Publikumsgeschmack vorbei. Arbeitstitel, ein Satz, den ich eigentlich hasse, den ich aber im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte habe ich verstanden, dass er wichtig ist. Der Satz ist, der Köder.
Du wolltest sagen, der Fisch stinkt
nein.
Noch fair.
Nein, das ist nicht. Nein. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Okay.
Den Satz kennst du, ne? Ja?
Ja.
Kennst du?
Den habe ich auch schon ganz oft gehört bei uns. Das ist.
Genau.
Ja, das
vielleicht ist da was dabei, wo du sagst, also ja, ich lasse das mal so stehen. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.